Der Klassiker, den wir in der Schule gerade als Mädels beigebracht bekommen, Hard Work Pays Off. Das hat in der Schule super geklappt, aber jetzt sammelt halt leider in der Führungsposition niemand mehr die Hefte ein und guckt, wie schlau du bist und gibt dir dann ein Krönchen. Das heißt, je früher Frau lernt, dass sie Gutes tun und drüber reden muss und dass das fast der einzige Weg ist, desto besser.
Herzlich willkommen zu Female Leadership on Air, dem Podcast für Frauen, die ihre Führungspersönlichkeit mehr einbringen und ihren beruflichen Weg noch mehr gestalten wollen. Mein Name ist Christine und an die Seite habe ich heute Dr. Kim Dede. Sie ist Managementberaterin, promovierte Karrierecoach und auch Expertin für Frauen in Führungsrollen. Mit ihrer Promotionsarbeit und dem Buch Aufstiegschancen von Frauen, eine Untersuchung der Karrierewege in der Unternehmensberatung, legt sie den Finger in die Wunde. Und ihr Buch gilt nicht nur für die Unternehmensberatung, denn sie stellt ganz klare Fragen. Warum sind Frauen in Spitzenpositionen nach wie vor so unterrepräsentiert und was steht ihnen im Weg? Darin kombiniert sie in dem Buch vor allen Dingen eben Systemkritik mit Selbstreflexion und zeigt, wie Rollenstereotype, Kehrerwartungen und unsichtbare Bewertungsmaßstäbe den weiblichen Aufstieg blockieren. Also perfektes Thema für unseren Podcast. Ich sage herzlich willkommen, Dr. Kim Dede. So schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute über mein Buch und über unsere gemeinsame Passion Female Leadership sprechen darf.
Oh ja, ich freue mich auch so, so sehr, weil das passt ja wirklich wie Topf und Deckel heute zusammen. Also perfekt, wirklich ganz perfekt, weil ich glaube, da dürfen wir wirklich nochmal auch deine Perspektiven, deine Erfahrungen, auch vor allen Dingen deine intensive Arbeit dazu, die wird uns allen helfen, wirklich noch mehr Klarheit zu bekommen, wo wir vielleicht genauer hinschauen dürfen und vor allen Dingen auch, wo wir einfach den ein oder anderen Widerstand aufbringen dürfen. In wenigen Tagen schließt die Anmeldung zum 6-monatigen Female Leadership Programm. Der nächste Durchgang startet dann erst wieder 2026. Das heißt, wenn du dir mehr Selbstvertrauen, mehr Führungs-Know-how und vor allen Dingen auch mehr Souveränität in deiner Führungsposition wünschst, dann melde dich jetzt noch fix an und sichere dir deinen Platz. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich stelle am Anfang immer eine Frage und die wirst du wahrscheinlich einfach direkt aus dem FF beantworten können, weil es einfach in deinem Kopf wahrscheinlich super präsent ist. Wenn du an Female Leadership denkst, was kommt dir dann für ein Gefühl oder für ein Bild, vielleicht auch in der aktuellen Zeit?
Ein Gefühl oder ein Bild, ich würde sagen ein Maßband, weil hier ganz klar nach zweierlei Maß gemessen wird. Männer und Frauen, die Forschung hier ist einfach leider sehr binär, das heißt daher mal kurz zwei Geschlechter, aber Männer und Frauen werden für dasselbe Verhalten unterschiedlich bewertet. Wir haben unterschiedliche Maßstäbe, Maßbänder für die Geschlechter und das ist einfach eine Sache, der wir uns im ersten Schritt bewusst werden müssen und die wir dann im zweiten Schritt ändern müssen, damit wir einfach faire Chancen für alle haben, weil Female Leadership ist genauso Leadership wie Male Leadership. Insofern habe ich da aktuell noch ein Maßband im Kopf und würde mir sehr wünschen, dass das in Zukunft verschwindet.
Das stimmt so. Ich hatte das jetzt vor kurzem, weil wir immer bei uns läuft ja mal das Female Leadership Programm und immer wenn oder regelmäßig, wenn interessierte Frauen das Programm intern bei sich im Unternehmen vorstellen, kommt immer so, also regelmäßig so ein skeptischer Blick oder auch ein skeptischer Spruch, sowas, Female Leadership, was ist das denn? Tauscht ihr da Kochrezepte raus? Ja, also es wird überhaupt noch nicht akzeptiert, dass Frauen wirklich unfassbare Qualitäten fürs Führen mitbringen oder mitbringen können beziehungsweise auch einsetzen dürfen. Und deswegen finde ich gerade das Stichwort Maßstab so, so zutreffend, weil wir wirklich so unterschiedlich bewerten immer noch beziehungsweise gerade in der Unternehmenskultur. Jetzt hast du dich sehr, sehr viel mit dem Thema in den letzten Jahren beschäftigt. Gab es irgendwann so einen Schlüsselmoment, wo es bei dir losging, dass du dich für das Thema interessiert hast?
Ja, ich glaube, ich hatte da so eine klassische Karriere wie viele Frauen, die gar nicht wissen, dass das ein Thema ist zu Beginn ihrer Karriere. Dazu muss man wissen, ich bin so ein klassisches Pferdemädchen und wenn man so in seiner Kindheit und Jugend einen Pony und später auch Pferd mit mehreren 100 Kilo durch die Gegend schicken kann, völlig selbstverständlich, dann kommt man auch, ich zumindest, in den Beruf und hat nicht das Gefühl, dass einem irgendeine Tür nicht offen steht, sondern selbstverständlich kann ich alles werden, was ich möchte. Und ich hatte da so das ganz Klassische so in meinen ersten Praktika und Werkstudierendenjobs mit Situationen, wo ich einfach gemerkt habe so, warum geht jetzt jemand anderes davon aus, dass mein männlicher Mitpraktikant eigentlich mein Vorgesetzter ist? So, Der Dude ist ein Jahr jünger als ich und ich habe ihn gerade erst eingearbeitet und jetzt darf er hier irgendwem die Hand schütteln und irgendwas erklären. Oder warum werde ich eigentlich gerade gefragt, ob ich bitte mit auf das Foto vom neuen Office kommen kann, damit es was Nettes fürs Auge gibt? Ich bin eigentlich nicht fürs Auge hier, sondern für mein Gehirn, hatte ich zumindest gehofft. Und das war für mich so ein bisschen der Moment, wo ich gemerkt habe, irgendwas ist hier nicht so, wie ich es angenommen hatte. Und dann bin ich da tiefer reingegangen. Am Anfang sogar tatsächlich noch mit meiner Masterarbeit, warum sich Frauen für die Beratungsbranche entscheiden. Und dann letztendlich mit der Dissertation, die ich berufsbegleitend geschrieben habe über 3,5, 4 Jahre, mit der Frage, wie Frauen aufsteigen können, am Beispiel der Beratungsbranche, weil die halt so schön hierarchisch ist. Ne? Da kann man gut jede einzelne Stufe sich angucken.
So spannend. Und das waren so deine eigenen Erlebnisse, die du auch hattest? Also, dass jemand dir schnell überstellt wurde, obwohl du ihn eingearbeitet hast?
Ja, genau, richtig. Ja, und ich glaube auch nicht, dass das irgendwer böse gemeint hat. Mhm. Und das Fiese war aber auch, dass es dem anderen gar nicht bewusst war, dass er mir gerade, ich will nicht sagen, was wegnimmt, aber dass er eine Rolle einnimmt, die ihm eigentlich noch gar nicht zusteht, einfach nur aufgrund seines Geschlechts. Und da kommen wir halt sehr schnell wieder zu der Frage, wie nehmen wir Kompetenz wahr? Und da ist die Antwort in der Beratungsbranche zumindest männlich.
Ja, das zieht sich ja durch viele andere Branchen auch. Gerade wenn wir uns so ein bisschen auch den Gender Pay Gap angucken, selbst in Bereichen, wo es sehr männlich bezahlt wird, verdienen ja Frauen auch direkt wieder weniger. Also wir haben ja überall dieses Downgrading an vielen, vielen Stellen. Und gab es bei dir etwas, wo du gemerkt hast, auch du hast jetzt Beispiele genannt, also da gibt es so ein bisschen Machtbarrieren, so ja auch geschlechtsbezogen, binär hast du gerade auch angesprochen, wir sind sehr binär an vielen Stellen, ohne Frage, auch in der Bewertung noch, da darf das Bild auf jeden Fall auch noch weiter werden. Und gab es irgendwas, wo du gesagt hast, auch jetzt, also nicht nur da, vielleicht diese kleinen Schlüsselmomente, sondern ab jetzt setze ich mich dafür ein?
Ja, tatsächlich schon. Und zwar, das war wieder zu Beginn meiner Karriere. Ich nenne natürlich keine Namen und ich war in genug Unternehmen, dass alle und keins in Frage kommen. Wir hatten eine Weihnachtsfeier mit einem Kunden und hatten tatsächlich die Situation, dass meine Vorgesetzten sich aus so Moderationskoffer kleine Klebis genommen haben, so Stickies, und damit die Frauen bepunktet haben im Raum nach Hotness. So unauffällig auf den Rücken einen kleinen Klebi für die, die besonders hot waren. Und das hat man danach dann auch noch, wir sind ja alle BeraterInnen, in eine Excel-Tabelle gepackt. Und dann quasi so, herzlichen Glückwunsch, hey Kim, unter uns, du bist auch unter den Top 10. Und ich war einfach so geschockt, dass das einfach so eine Kategorie ist, das Aussehen der Frauen. Ich war immer noch zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn, hatte noch nicht so viel Erfahrung, aber immerhin genug, um zu sagen, okay, cool, das hier ist absolut nicht mein Umfeld. Ich schaue mich mal woanders um, Dankeschön. Und das war so diese Frage, wie sollen mich Leute denn objektiv bewerten, die Macht haben, mich zu bewerten und gleichzeitig solche kindischen Aktionen machen. Das war einfach so eine Machtbarriere, wo ich gesagt habe, das ist nicht das Umfeld, was ich haben möchte. Und danach habe ich mich dann nochmal intensiver drum gekümmert, eine Doktormutter zu finden, die das Thema betreut und bin letztendlich an der TU Berlin am Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung gelandet.
Ah, spannend. Berlin. Yes. Sehr cool. Sehr cool. Und was waren so die ersten Erkenntnisse vielleicht auch? Also, also du hast schon gesagt Maßstäbe. Also magst du uns da mal so ein bisschen ins Detail holen?
Ja, die Maßstäbe sind einfach ein Knackpunkt, weil die Wirtschaft allgemein sich immer so ein bisschen als geschlechtsfreien Raum wahrnimmt. Also Unternehmen sind genderless, es ist fair für alle, wir nehmen die Besten. Das Problem ist aber, dass die Besten ja eine total subjektive Wahrnehmung ist. Und wir als Gesellschaft haben uns leider darauf geeinigt, dass Dinge, die wir als subjektiv positiv wahrnehmen und damit ja auch so tun, als wären sie objektiv, fast alles Maßstäbe sind, die von Männern gesetzt wurden. Unter anderem deswegen, weil die gesamte Wirtschaft ja natürlich über Jahrhunderte männlich geprägt wurde. Die Frauen waren ja größtenteils zu Hause, natürlich Ausnahmen jetzt mal ausgeschlossen. Aber das ist einfach eine Sache, das würde ich auch heute keinem Mann vorhalten. Also es ist mir total wichtig, ich habe fantastische Kollegen, fantastische männliche Führungskräfte gehabt. Diese unsichtbaren Maßstäbe hat sich jetzt nicht ein Mann ausgedacht. Das ist einfach das System, Stichwort Patriarchat. Und wenn man sich das dann aus wissenschaftlicher Perspektive anguckt, merkt man ganz schnell, dass es halt nicht sichtbar ist nach außen für die, die diesen Maßstäben nicht per se genügen. Es gibt natürlich auch mehr als genug Männer, die den Maßstäben nicht genügen. Da reden wir über Sachen wie Körpergröße zum Beispiel oder ob sie jetzt fit und muskulös aussehen oder ansonsten irgendwelchen Klischees entsprechen. Aber Frauen, weiblich gelesene Menschen, haben grundsätzlich das Problem, dass sie von ihrem Äußeren her schon mal nicht ausstrahlen, dass sie dem Stereotyp eines erfolgreichen Beraters, hier muss ich nicht mal gendern, entsprechen. Mhm. Und das sind halt unsichtbare Maßstäbe.
Und gleichermaßen rutschen Frauen natürlich auch in diese Bewertung rein, ne? Weil wir selber ja auch oft da rein konditioniert worden sind. Das heißt, auch wenn wir, selbst wenn wir in einer Führungsposition sind und in die Entscheidungsmacht kommen, auch davon können viele von uns sich ja auch nicht freisprechen, nicht auch noch nach diesen patriarchalen Mustern zu entscheiden und diese Klischees nicht auch wieder weiter zu übertragen.
Da gibt es eine Studie der UN vom letzten Jahr. 9 von 10 Menschen haben Vorurteile gegenüber Frauen. Und das sind natürlich auch Frauen. Also das ist eine Kim genauso wie eine Christine. Wir können uns davon nicht freisprechen. Wir sind auch in dieser Gesellschaft aufgewachsen. Aber das ist halt eine Sache, die man zumindest schon mal anerkennen muss, um sie zu ändern.
Ja, total. Das ist das Wichtige. Das sage ich mir auch immer. Also immer, wenn ich mich erwische, und ich erwische mich auch regelmäßig, sei es mal im Urlaub, wo man vielleicht nicht so in diesen, so ein bisschen, so die Gedanken ein bisschen mehr fließen lässt, wie man dann manchmal so Pärchen bewertet nach Klischees, wie viel er wohl verdient und so weiter. Ja, also da rutsche ich manchmal dann auch rein. Und das Wichtige ist, und das, glaube ich, ist eine wichtige Message auch schon mal, die du auch gerade schon gesagt hast, es ist okay, wenn es passiert. Dafür sind wir alle lange konditioniert worden. Gleichermaßen ist erstmal wahrzunehmen, ist ein wichtiger, unfassbar wichtiger Schritt, den wir gerade vor allen Dingen auch in Unternehmen, auch in der Unternehmensberatung, aber auch in vielen anderen Bereichen definitiv brauchen, weil das ist so der Hebel, um dann wirklich auch in die Veränderung zu gehen. Was ist jetzt das Besondere vielleicht auch in einer Unternehmensberatung? Also kann man viele der Dinge stark pauschalisieren auf andere Branchen oder gibt's, was ist so deine Erfahrung oder auch deine Orientierung bei deiner Dissertation?
Ich hoffe, dass meine beiden Betreuerinnen nicht zuhören, weil pauschalisieren kommt natürlich immer gar nicht gut an in der Wissenschaft. Genau. Aber von meiner Erfahrung jetzt mal gesprochen, als Female Career Coach helfe ich Frauen dabei, die Karriere aufzubauen, die sie sich wünschen, egal in welcher Branche. Natürlich habe ich durch mein eigenes Netzwerk hauptsächlich Kundinnen aus dem Consulting, 60%. Aber ich würde sagen, was ich in den letzten 3-4 Jahren gesehen habe, dass es sich auf fast alle anderen männlich geprägten Branchen ebenfalls übertragen lässt. Sei es jetzt IT, die natürlich super männlich geprägt ist, Banking, alles rund um Finance oder technische Sachen, wissenschaftlicher Bereich auch. Ich glaube, da kann man in dem Sinne pauschalisieren, als dass wir hier wieder Spielregeln haben, die von Männern für Männer gemacht wurden und es deswegen einfach nicht sichtbar ist, dass Frauen hier Herausforderungen gegenüberstehen, die halt spezifisch für das Geschlecht sind.
Ja, und das ist ja auch das, wenn wir auch so ein bisschen uns so die Veränderung in den akademischen Graden angucken. Ja, wir haben beispielsweise, hatte ich jetzt vor kurzem wieder gelesen, dass es mehr Abschlüsse bei Bauingenieurinnen inzwischen gibt als männliche Parts. Und trotzdem, okay, ich weiß, es dauert natürlich eine gewisse Zeit, bis sich das auch in Führungspositionen widerspiegelt. Gleichermaßen ist gerade da diese schöne gebrochene Sprosse, die erste Führungsrolle eben, da fängt es schon an, sich komplett nicht mehr wiederzufinden. Ja, das heißt so, da ist schon das System am Kippen wieder, sobald du in die Arbeitswelt kommst. Und wir haben diese Systeme, wo ja, vielleicht wird sie ja bald ein Kind bekommen. Naja, sie wirkt nicht stark genug. Sie ist bestimmt nicht durchsetzungsstark genug. Aber da braucht sie noch ein bisschen Erfahrung, muss ich noch mal beweisen. Aber er, ne, wieder sehr pauschal natürlich jetzt, er kann das schon, auch wenn er nur gerade abgeschlossen hat, das Studium. Da merkt man das ja schon sehr, sehr stark, dass wir einfach große Probleme haben, das System da aufzufangen, obwohl uns eigentlich die Qualitäten ja schon zuwachsen, ja.
Absolut, ja. Also es ist nicht nur pauschal gesprochen, sondern auch wissenschaftlich belegt. Männer werden befördert für Potenzial, Frauen werden befördert für das, was sie bereits geleistet haben. Das heißt, die Frau muss immer schon mal gezeigt haben, ich kann das. Und beim Mann reicht es, wenn wir vermuten, dass er das ganz gut hinkriegt.
Das ist ja schon so eine strukturelle Barriere. Was gibt's noch so für strukturelle Barrieren, die du sowohl vielleicht in deiner Arbeit kennengelernt hast, also sowohl bei deiner Dissertation, aber vielleicht auch, wenn du praktisch tätig bist?
Die Frauen, die es dann geschafft haben, gerade in Firmen, wo nicht besonders viele Frauen in höheren Führungspositionen sind, die erleben dann häufig sogenannten Tokenism. Token, Englisch das Aushängeschild. Das heißt, was passiert ist, dass eine Minderheit, das kann auch People of Color oder Alter betreffen, aber in dem Fall betrifft es halt die Frauen als Minderheit in einem Unternehmen, dass die verwendet werden zum einen als Aushängeschilder. Wenn du jetzt Vorständin wärst, dass wir sagen so, hey, ja, wir haben nur eine Frau im Vorstand, aber die Christine hat es ja geschafft. Das heißt, wenn Christine es schafft und Kim es nicht schafft, dann liegt es an Kim, nicht an irgendeinem Geschlecht. Mhm. Und das ist natürlich zum einen fieses Narrativ. Dann haben wir das Problem, dass diese Frauen gelernt haben im Laufe ihrer Karriere, das hat auch die Albright-Stiftung letztes Jahr schön rausgearbeitet, dass es nur eine Frau an der Spitze geben kann. Denn die meisten DAX-Unternehmen haben mittlerweile Frauen im Vorstand, aber in der Regel nur eine. Und was lernt eine Christine jetzt zum Beispiel als Vorständin, wenn sie die einzige Frau ist? Wäre schon gut, wenn Kim nicht zu schnell nachkommt, weil dann bin ich ja weg. Und dieses Narrativ, dass es nur eine geben kann, ist total gefährlich. Und was passiert noch bei Tokenism, was ich auch in meinen Kunden häufig sehe? Die tragen die Bürde der gesamten Entscheidung und des Mitdenkens rund um Frauen auf ihren Schultern. Was heißt das? Zum Beispiel eine Managerin in der Beratung, die selber keine Kinder hat, nicht mal einen Partner und auch definitiv keine Kinder will in diesem Leben, die muss in einem Meeting, wo es darum geht, wer befördert wird, für eine werdende Mutter sprechen, die eigentlich befördert werden sollte, aber jetzt in Elternzeit geht. Und sie sagt dann, ja, aber die hat das ja geleistet, sie hätte es doch jetzt verdient. Warum wollen wir die Beförderung denn jetzt aussetzen, nur wegen der Elternzeit? Und sie diskutiert und setzt sich für die ein, statt dass sie ihre Kapazitäten für sich selber verwenden kann. Warum sprechen nicht die Männer in der Runde, die selber Kinder haben, für das werdende Elternteil? Das ist Tokenism, dass man die Bürde der gesamten Minderheit auf seiner Schulter hat. Und das ist bei Frauen praktischerweise auch gleich alles rund um Mütter und natürlich auch alles rund um Fraueninitiativen. Das heißt, während wir Frauen damit beschäftigt sind, unseren internen Women's Circle voranzutreiben oder an Female Leadership Programmen teilzunehmen, haben die Männer komplett Zeit, sich auf Sales zu konzentrieren, die Karriere voranzubringen. Das ist ein bisschen überspitzt gesagt, aber das ist auf jeden Fall eine wichtige Erkenntnis meiner Arbeit.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Das versuche ich in meiner Arbeit auch immer wieder zu vermitteln, dass gerade so, vor allen Dingen, weil wir diese Zahlen haben, ja, Deutschland, zumindest sind es die Zahlen, die aktuell noch sind, 24% in Führungspositionen. Das heißt, wenn du als Frau in eine Führungsposition gehst, gehst du in eine andere Sichtbarkeit als ein Mann. Du bist einfach sichtbarer und du bist dann Projektionsfläche, leider manchmal auch gleichermaßen. Und das ist das, was auch wieder, da kennst du die Zahlen wahrscheinlich besser als ich, wie oft es auch gezeigt wird, dass das natürlich auch andere empowert, auch diesen Weg zu gehen. Ja, also es hat so beides. Einerseits hast du auch einen gesellschaftlichen Verantwortung im positiven Sinne, weil du Dinge voranbringst dadurch und gleichermaßen, das verstehe ich auch, dass du manchmal natürlich für Dinge kämpfen musst und auch einstehen musst, wo eigentlich auch die anderen, Stichwort Allyship, ja wirklich auch mal dafür nach vorne gehen könnten. Und das macht's ohne Frage an manchen Stellen besonders für Frauen. Was ich aber auch erlebe, und deswegen wollte ich es vielleicht nochmal kurz an der Stelle ergänzen, ich erlebe unfassbar in meiner Arbeit zumindest, das kannst du wahrscheinlich bestätigen, wahnsinnig gut ausgebildete Frauen, die sich vor allen Dingen bewusst mit Leadership auseinandersetzen, weil sie natürlich einerseits sich beweisen müssen und sich da nochmal anders zeigen müssen, was natürlich einerseits aus einem negativen Aspekt kommt. Gleichermaßen ist es gerade auch für Unternehmenskultur und Teamkultur, jemanden zu haben, der sich wirklich damit bewusst auseinandersetzt, natürlich ein absoluter Benefit. Und ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren echt nochmal was zeigen, was die Qualität von Führungsqualitäten auch angeht. Dass da, was wir jetzt vielleicht im akademischen oder auch im schulischen Bereich haben, hoffe ich zumindest meine Prognose, dass wir sehr starke Qualitätsunterschiede haben zwischen Männern und Frauen, weil einfach Frauen einen anderen Druck ausgesetzt sind und auch teilweise diese intrinsische Motivation haben, es richtig gut machen zu wollen. Klar, spielen da soziale Prägungen mit rein. Gleichermaßen ist es so ein bisschen meine Hoffnung, dass wir da ganz klare Qualitätsunterschiede bald sehen. Und da wird es auch gute Männer geben, ohne Frage, ja. Aber ich sehe sehr, sehr stark, wie engagiert die sind, sich da auch wirklich in das Thema reinzuschmeißen, wenn sie eine Führungsposition umsetzen und das nicht eben nicht zu lax anzusehen. Ja, weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist.
Ja, ich kann witzigerweise einen Einblick geben. Ich wohne nicht mehr in Deutschland, sondern seit 2,5 Jahren in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und was ich hier erlebe mit lokalen Kundinnen, unser Bild in Deutschland von arabischen Frauen, geht ja ganz schnell in Richtung, oh, Unterdrückung, trägt sie ihren Hijab freiwillig, da, da, da. Erlebe ich hier überhaupt nicht, sondern was wir hier sehen, ist total spannend. Es gibt eine Quote von der Regierung für Emirati, also für Locals in Führungspositionen, weil man natürlich möchte, dass die eigenen Leute auch einflussreich sind. Und was man jetzt sehen kann, ist, dass die Unternehmen sich alle 10 Finger danach lecken, eine Frau zu bekommen, weil diese Frauen so wahnsinnig gut ausgebildet sind, weil sie viele Programme durchlaufen von der Regierung, private Anbieter, Unternehmen, während die Männer schon immer das Gefühl hatten, ja, ich werde ja eh genommen für die Quote. Und es gleichzeitig für die Frauen auch häufig eine Art von Selbstverwirklichung ist, dass sie jetzt auch Machtpositionen bekommen und Dinge mitentscheiden können. Und es ist so interessant, dass ich so viele Unternehmen hier habe, die sagen, hey Kim, ist unter deinen Coaches zufällig aktuell eine Emirati, die einen Job sucht in einer Management-Position? Würden wir sofort nehmen. Wir machen nicht mal ein Gespräch, hier ist der Arbeitsvertrag. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doll, aber ja. Ich finde, es ist ein cooles Beispiel für das, was du gerade gesagt hast. Diese Frauen sind top ausgebildet und das gilt auch für Deutschland. Und ich freue mich schon sehr darauf, diesen Shift auch bei uns zu sehen.
Ich auch. Wir arbeiten drauf hin und ich bin da auch, ja, das ist ja ein tolles Beispiel, weil genau so hätte ich es gern, dass wir das auch vor allen Dingen in Leadership-Qualitäten und auch vor allen Dingen diese typische Lücke im Lebenslauf, Elternzeit und so weiter, nicht mehr eben als Lücke sehen, sondern als echten Benefit, dass das sich auch switcht. Das haben wir ja leider immer noch so, dass Mütter, da weißt du aus deiner Arbeit auch, da eine große Benachteiligung erfahren, auch mit Sicherheit in der Unternehmensberatung gerade war, wo ja auch viel Überstunden, Kontingente stattfinden. Also da zahlt das, oder da ist es natürlich auch ein negativer Aspekt wahrscheinlich. Wie ist es so, vielleicht auch das Thema an der Stelle, wie ist es mit Frauen, die Kinder haben in der Unternehmensberatung? Hast du dazu auch ein paar Insights?
Das habe ich auch mit abgefragt und an dieser Stelle müssen wir einmal ausnahmsweise sagen, danke Covid. Corona hat tatsächlich eine Verbesserung für Frauen in der Branche erwirkt. Dadurch, dass es vorher einfach gang und gäbe war, von Montag bis Donnerstag beim Kunden zu sein, war es einfach faktisch nicht vereinbar mit Kindern. Zumindest wenn die Frau sich kümmert, was ja der Klassiker bei uns in Deutschland ist. Und durch Corona haben viele Unternehmen gemerkt, hey cool, die BeraterInnen machen auch eine richtig gute Leistung, wenn sie bei sich sitzen und wir sie gar nicht bezahlen müssen, um anzureisen. Und das hat eine neue Flexibilität geschaffen, dass es jetzt doch deutlich mehr Frauen gibt, die bleiben können, weil sie halt diese Reiseanforderungen nicht mehr erfüllen müssen. Und da würde ich sagen, haben wir eine Verbesserung. Gleichzeitig haben wir aber natürlich immer noch dieses riesige Problem, dass wir einfach strukturell keine Kinderbetreuung sicherstellen in Deutschland, die es Frauen ermöglicht, Vollzeit arbeiten zu gehen. Ich sage immer diesen Witz, dass Männer es schaffen können, eine zweite Familie zu haben, ohne dass es jemand mitbekommt. Eine Frau könnte niemals eine zweite Familie haben, weil sie hätte ja so viel Mental Load, dass vermutlich ihr Kopf an irgendeinem Tag platzen würde. Aber für die Männer funktioniert es. Und das bezieht sich jetzt auch in dem Fall auf den Job, dass die Männer halt sich immer noch voll drauf konzentrieren können und die Frauen diesen Ballast mitschleppen. Von den 10 Beraterinnen in höchsten Führungspositionen, die ich sehr ausführlich interviewt habe, hatten auch einige Kinder. Und bis auf eine Nicht-Hetero-Beziehung war dort keine Beziehung, wo der Mann irgendwas gemacht hätte. Das heißt, diese Frauen leiten 600 Leute, machen Millionenumsätze, dreistellige Millionenumsätze teilweise und ziehen nebenbei noch 2 kleine Kinder groß, während sie irgendwie nach Singapur jetten und irgendwas für den Kunden regeln.
Ja, ich habe gestern, aber es war eine amerikanische Studie gesehen, die sicherlich auch an vielen Stellen in Deutschland zutrifft, dass auch wenn die Frau mehr verdient, sie trotzdem noch einen höheren Anteil der Care-Arbeit macht, auch wenn sie eigentlich schon in den männlicheren Part, wenn wir es mal auf die ursprüngliche Versorgerstruktur und so weiter sehen gehen, haben sie trotzdem noch den höheren Care-Anteil zu Hause. Und das ist halt etwas, es muss dann ja, das System muss sich da einfach auch anpassen. Es kann nicht sein, dass es alles auf den Schultern lastet. Und da verstehe ich auch, dass Frauen noch bewusster entscheiden, möchte ich eigentlich Kinder haben, was natürlich auch irgendwo einerseits, zumindest ich als Mutter kann das so sagen, schade ist, sich diese Fragen wirklich so nochmal aus, vor allen Dingen aus dem Karriereaspekt zu stellen, weil das sollte eigentlich heutzutage, klar soll ich frei entscheiden können, ohne Frage, ja, aber trotzdem sollten die Hürden, die extern sind, mich nicht bremsen, sondern die sollten einfach machbar sein. Und da brauche es auf jeden Fall von vielen Männern auch nochmal mehr Role Models, die zeigen, wie es funktionieren kann und auch die lauter sein dürfen. Und da fehlt mir echt manchmal in Social Media so der laute Familienvater, ja, der auch eine Führungsposition hat und der zeigt, wie es läuft und wie es gehen kann. Und da wünsche ich mir auf jeden Fall mehr. Das ist wahrscheinlich in der Beratung, so wie du es gerade angesprochen hast, auch eher noch der seltene Fall.
Absolut, ja. Also Role Models brauchen wir gerne. Und dann brauchen wir gleichzeitig auch die Frauen, die sich dann auch trauen, abzugeben. Ja. Mit Kundinnen bespreche ich das ganz oft so, gib ihm mehr Verantwortung, ja. weil wir einfach als Frauen darauf konditioniert sind, alles selber und dann zu unseren eigenen höchsten Maßstäben. Ja. Und das kann einfach manchmal nicht klappen, wenn man an zu vielen Tischen quasi gleichzeitig essen möchte. Daher würde ich sagen, fordert das auch ein. Ich würde immer noch sagen, dass die Beziehung mit der größte Karrierefaktor für Frauen in Deutschland ist. Also guckt genau hin, wen ihr euch da aussucht und bindet sie oder ihn dann auch entsprechend mit ein.
Total. Ich hatte irgendeiner hatte vor kurzem eine Frau gesagt, wenn ich eine Frau im Rücken hätte, wäre ich auch so erfolgreich wie die Männer hier. Also dieses, ja, das ist so wichtig. Und ich, vielleicht, das hatte ich vor kurzem bei meinem Sohn, kleine Side Story an der Stelle. Mein Sohn hatte eine Übernachtung in der Kita, der Jüngste. Und eigentlich total, was wirklich selten vorkommt, also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, ich habe geschlafen, ja, über Nacht, weil er war ja nicht da und wir waren zu Hause und er war ja in der Kita, hat dort ein Sleepover gehabt. Und am nächsten Morgen sagt mir mein Mann, hast du eigentlich gar nicht mitbekommen? Die von der Kita haben mich heute Nacht angerufen. Er hat sein Kuscheltier nicht gefunden und hat total geweint. Und ich so, nö, habe ich nicht mitbekommen. Und ich hatte auch tatsächlich keinen Anruf auf meinem Handy. Also da bin ich an solchen Momenten, einerseits ist man natürlich immer so als Mutter noch so, oh, vielleicht wäre ich doch die Erstperson gerne und hätte gern mit ihm gesprochen. Andererseits ist es genau das, was wir eigentlich brauchen. Wirklich, dass eben nicht direkt die Mutter angerufen wird, sondern dass es auch an vielen Stellen normal ist, dass auch der Vater angerufen werden darf oder wer auch immer die Beziehungskonstellation ist, aber dass wir das mehr aufteilen, das war für mich nochmal sowas, yes, wir haben das auf jeden Fall gut vorbereitet.
Beispiel. Ja, richtig gut vorbereitet. Genau das.
Ja, genau. Was sind jetzt, du hast auch vorhin gesagt, so ein bisschen, einerseits haben wir natürlich externe Faktoren, die, also Hürden, Aufstiegschancen, die es bremsen. Und wir haben natürlich eine gewisse Sozialisierung. Viele Frauen will sich pauschalisieren. Da gibt es ganz klare Unterschiede auch, was es manchmal auch schwer macht, sich Dinge zuzutrauen. Ja, weil wir oft Role Models fehlen, weil vielleicht auch selber so Sorge haben, kann ich das überhaupt, dieser Anspruch an Perfektionismus oder auch, da bin ich noch nicht fit genug, das habe ich noch nie gemacht. Ja? Diese typischen Maßstäbe, die auch oft intrinsisch sind, wenn es darum geht, bin ich für eine Position ready oder nicht. Was erlebst du in deiner Arbeit? Wo stehen wir uns vielleicht selber im Weg, natürlich konditioniert durch das System?
Da gibt es natürlich total viele Beispiele, wo wir uns selber im Weg stehen. Da nehme ich mich nicht aus. Also wie oft habe ich im Schreiben meiner Doktorarbeit mir gedacht, nee, eigentlich kriege ich das nicht hin. Es ist viel zu groß. Natürlich, es ist auch völlig normal, dass man an sich zweifelt. Was ich sagen würde, was das Wichtigste ist, dass man es trotzdem macht. Und wie kommt man dahin, es trotzdem zu machen, auch wenn man zweifelt oder vielleicht auch Angst hat, ganz klar Ressourcen von außen aktivieren. Das heißt, immer wenn man merkt, hey, mein eigener Kopf, mein Mindset arbeitet gerade gegen mich, ich zweifle, ich liege nachts wach und grüble, dann ist es einfach super wichtig, dass man Menschen hat, die einen unterstützen. Und da kommen ganz klar vor allem MentorInnen ins Spiel, wenn es um berufliche Sachen geht. Das heißt, Menschen, die schon das geschafft haben, was man schaffen möchte und einen dabei unterstützen können. Idealerweise sind die natürlich in einer ähnlichen Situation, haben vielleicht auch Kinder oder schreiben vielleicht auch berufsbegleitende Dissertationen. Aber das muss gar nicht immer sein. Es kann auch helfen, mal eine andere Perspektive zu hören. Da würde ich auf jeden Fall drauf zurückgreifen. Dann natürlich das Thema Coaching oder grundsätzlich eine professionelle Unterstützung, wenn das hilft. Und da bitte, liebe Damen, fragt euren Arbeitgeber. Wenn das beruflich ist, lasst euch das Coaching bezahlen, weil das einfach total wichtig ist, dass ihr die Unterstützung bekommt, damit ihr einen guten Job macht. Und last but not least, ein Freundeskreis mit einer Freundin oder einem Freund oder wem auch immer, dem man eine Sprachnachricht schicken kann, wo man schon beim Sprechen merkt, klingt eigentlich gerade doof, dass ich es mir nicht zutraue. Eigentlich kann ich's, aber mal hören, was die andere Person sagt. Das heißt, bleibt nicht alleine mit den Gedanken. Egal, wie ihr euch jetzt fühlt oder wie man konditioniert wurde, es hilft immer, wenn man auf externe Ressourcen zugreifen kann.
Voll, voll. Und den Einsatz, den du am Anfang gesagt hast, möchte ich noch einmal unterstreichen, so das Thema Chancen. Also ich bin immer so ein bisschen überzeugt, wenn ich eine Chance sehe, ja, dann ist die für mich, sonst würde ich sie nicht sehen. Und was dann natürlich oft passiert, ist, dass wir so 2, 3 Sekunden später kommen dann so diese Gedanken, ach nee, dafür bin ich ja noch nicht ready, dafür habe ich ja keine Zeit und so weiter. Aber diese Message, die du gerade auch gesagt hast, wirklich, wenn eine Chance da ist, dann hat sie was mit dir zu tun. Dann let's go und hol dir lieber Begleitung auf dem Weg, aber schlag den Weg ein und anstatt vor sich hinzuschieben. Und dann formt sich der Weg natürlich nicht mehr so, wie du es vielleicht hättest machen können, ja.
Yes, absolut.
Yes.
Also ich glaube, bei Instagram gibt es dieses schöne Reel, wo es immer so ein bisschen heißt, so, Girl, while you're busy doubting yourself, there's a dude out there already smashing it with far less experience and expertise. Also long story short, einfach mal die Hand heben und machen und dann findet man
Ja.
auf dem Weg raus, wie es geht. Dafür hat man ja auch ein gutes Netzwerk in der Regel.
Und es gibt immer Lösungen, ja. Es gibt immer Lösungen, wenn man sich irgendwas auf dem Weg erstmal begibt. Da muss auch noch nicht gleich eine Lösung da sein, sondern es fügt sich dann, wenn wir es losgehen. So, wir sind schon ein bisschen philosophisch jetzt, ne? Ja.
Voll, das
Voll,
mag ich.
voll. Was erlebst du vielleicht noch gerade bei dem Punkt auch für unbewusste Glaubenssätze, die du oft in deiner Arbeit vielleicht auch erlebst oder vielleicht auch in den Interviews erlebt hast?
Unbewusste Glaubenssätze, ach, der Klassiker, den wir in der Schule gerade als Mädels beigebracht bekommen, Hard Work Pays Off. Das hat in der Schule super geklappt, aber jetzt sammelt halt leider in der Führungsposition niemand mehr die Hefte ein und guckt, wie schlau du bist und gibt dir dann ein Krönchen. Das heißt, je früher Frau lernt, dass sie Gutes tun und drüber reden muss, und dass das fast der einzige Weg ist, desto besser. Und damit auch verbunden, meine gute Arbeit wird für sich sprechen. Oh, ich habe so viele smarte Kundinnen, auch Ingenieurinnen, die unfassbar kluge Sachen tun und sich dann wundern, dass jemand anderes Credits dafür bekommt. Hier hilft aus meiner Sicht immer ganz viel der Perspektivwechsel. Stell dir vor, dass du deine Führungskraft bist. Du hast 5 oder 10 oder sogar 20 Leute unter dir. Wie sollst du da im Detail wissen, wer die gute Arbeit macht und wer einfach nur irgendwie anwesend ist? Das heißt, so ja, insgesamt gibt es so viele limitierende Glaubenssätze, das würde hier den Rahmen sprengen, aber vielleicht, ich bin sicher, dein Female Leadership-Programm hilft dabei und ansonsten auch ein Coaching.
Ja, total. Also da müssen wir auch wirklich ran, weil die tun uns auch nicht gut. Das, was du gerade auch gesagt hast, so dieses fleißige Bienchen und meine Arbeit wird schon gesehen. Das sind ja alles so Parameter. Wirklich, wir sind verantwortlich für die Sichtbarkeit und wir müssen da einfach dafür sorgen. Wenn wir gesehen werden wollen, dann müssen wir den Move machen, ohne Frage. Und das braucht einfach dieses Mindset, diesen Mindset-Switch, gerade von der Schule auch dieser Switch auf. Ich gehe raus, ich stehe für meine Dinge ein. Es kann nicht jeder sehen, was du eben jeden Tag an E-Mails abarbeitest oder für Erfolge reinbringst. Da braucht es ganz klar auch die Message von uns nach außen, ohne Frage.
Yes.
Ja, yes, das yes, I love das. Ich liebe das yes hier die ganze Zeit. Sehr gut. Was würdest du einer Frau raten? Also gerade, das ist ja auch so eine Barriere. Ja, ich bin in einem Umfeld, gerade vielleicht in einem männerdominierten Umfeld auch. Ich bekomme vielleicht die Chance oder ich sehe, da wird eine Führungsposition frei oder sie wird geschaffen oder was auch immer. Gleichermaßen habe ich Sorge, ob ich das hier kann, weil Männer dominiert und irgendwie fühle ich mich nicht so richtig wohl. Ich weiß nicht, ob ich das so kann. Was rätst du Frauen gerade in solchen Umfeldern, wenn vielleicht auch Role Models fehlen und dann so diese Gedankenschleifen anfangen?
Das ist natürlich super tricky, wenn man keine geeigneten Role Models hat. Und um ganz ehrlich zu sein, ist es auch ein kleines bisschen eine Red Flag, wie man heute sagen würde, wenn man für etwas befördert wird oder in eine Ebene befördert wird, in der es absolut noch keine Frauen gibt, dann kann man sich wirklich mal ehrlich fragen, ist es hier eigentlich ein Umfeld, in dem ich halbwegs fair behandelt werde? Aber auch dann würde ich sagen, nimm deinen Arbeitgeber in die Pflicht. Die schmeißen dich gerade ins kalte Wasser. Sag denen, welche Ressourcen du brauchst. Sag denen, dass du gerne eine Coach hättest. Sag denen, welche Trainings, welche Workshops du buchen möchtest, um dich sicherer zu fühlen. Und such dir dann Verbündete, vielleicht aus anderen Branchen, aber ähnlichen Positionen oder vielleicht innerhalb der Firma, jemanden, der dich unterstützen kann und von außen spiegeln kann, ob das eine gute Idee ist, was du gerade vorhast oder wofür du auch gerade angefragt wirst. Und um eine Interviewpartnerin aus meinem Buch zu zitieren, ihr Erfolgsgeheimnis war es tatsächlich, such dir einen erfolgreichen Mann und häng dich ran. Sie musste selber lachen, als sie das gesagt hat. Aber was bedeutet das eigentlich? Während die Männer ganz normal die Karriereleiter hochgehen, schauen wir uns nach weiblichen Role Models um. Du kannst dir aber genauso gut einen Mann suchen, der dich unterstützt, der dich sponsert und der dich mitnimmt, wenn er aufsteigt. Und das könnte natürlich auch eine Lösung sein, wenn man das Gefühl hat, ja, schaffe ich das jetzt eigentlich? Wie geht's jetzt hier weiter? Und ansonsten muss man auch sagen, if a flower doesn't bloom, we don't blame the flower, we change the environment. Ich weiß, ich erzähle viel auf Englisch, aber die Hälfte meiner Arbeit passiert viel auf Englisch. Wenn die Blume nicht blüht, dann liegt es nicht an der Blume, sondern dann würden wir normalerweise den Boden ändern, das Wasser ändern, düngen, was in unserem Fall bedeutet, sorry, dann musst du dir einen neuen Job suchen, weil das ist nicht das Umfeld, was dir gegenüber fair ist.
Ja, ja, und da brauchen wir oft diesen Klartext, den du gerade ansprichst, weil das Leben ist zu kurz, um in einem schlechten Environment zu sein, was mich nicht fördert oder wo ich nicht richtig mich entfalten kann. Auch Stichwort psychologische Sicherheit spielt natürlich für Frauen nochmal eine größere Rolle, gerade in solchen Umfeldern, wie du sie gerade angesprochen hast. Deswegen ist das total wichtig, sie wirklich dieses Setting einmal zu checken für sich selber. Will ich so arbeiten? Vor allen Dingen nicht an sich selbst zu zweifeln, weil das erlebe ich sehr oft, dass wenn ich in solchen Umfeldern bin, dann fehlt mir ja auch oft so ein bisschen das weibliche Korrektiv, ja, und vielleicht auch das Empowernde an anderen Stellen und sich dann diesen Sponsor zu suchen, den du auch gerade beschrieben hast, gerade wo wir vielleicht einfach wirklich neue Fußstapfen erstmal treten müssen, das hilft natürlich total gut auch. Ich weiß nicht, ob du das Buch gelesen hast von Indra Nooryi, die damals Pepsi lange geleitet hat, als erste Frau, den Weltkonzern, und die hat ja auch immer jemanden gehabt, der sie mitgefördert hat und ihr genau Dinge das zugetraut hat, weil es einfach wenig Frauen gab. Und deswegen die Message auch an der Stelle nochmal wirklich, sucht euch zur Not Männer. Da gibt es ja auch wirklich sehr kooperative Männer, wo man wirklich auch zusammen gut einfach Dinge vorantreiben kann und vor allen Dingen sich ranhängen kann, wenn die Konstellation es auch einfach so ergibt. Also ohne Frage, bevor man da sucht und sucht und sucht, wo sind denn jetzt die Frauen? Ja, dann gibt es ja auch noch andere Optionen. Und so wichtig, nicht nur fokussiert zu sein, sondern ein bisschen die Perspektive auch zu wechseln. Voll gut. Jetzt ist es so, dass natürlich wir haben, an Frauen wird natürlich immer diese sogenannte Care-Erwartung projiziert und auch selber, wir projizieren es ja auch an uns. Wir hatten gerade du hattest gerade vorhin auch nochmal drüber gesprochen, dass wie viele Frauen natürlich auch dann diese Care-Arbeit zu Hause machen. Was sind so auch vielleicht so deine Erfahrungen? Was gibt's da für Strategien? Zum einen hast du gesagt, mehr abzugeben. Ja, wie kann ich vielleicht auch im beruflichen Umfeld, also ich hatte zum Beispiel bei mir, heute gehe ich damit wesentlich offener um, aber ich habe lange nicht erzählt, dass ich Mutter bin, gerade so in größeren Runden, sondern habe ich das außen vor gelassen, weil ich Sorge hatte, dass man mich schwächer sieht, als ich bin. Und das ist ja teilweise immer noch so. Bei Männern ist es auch wie schön, ja, wenn was geteilt wird, wenn da die Kinder mal Fotos gezeigt werden oder was auch immer. Oder wenn er früher die Kinder an einem Freitag abholt, dann ist es so, es ist ein echt engagierter Familienvater und so weiter. Ja, wie kann ich mich sowohl mental wirklich auch davon lösen und was kann ich vielleicht auch an Anforderungen an meinen Arbeitgeber oder an meine Arbeitgeberin stellen, dass wir hier ein wirklich gleichberechtigtes oder Support, einfach ein System haben, was mehr unterstützt?
Das ist eine super schwierige Frage. Ich glaube, wenn ich die Lösung hätte, dann hätte ich da wahrscheinlich schon ein erfolgreiches Business mit aufgebaut. ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall aufhören, die Lösung in den Frauen zu suchen, dass die das doch bitte noch irgendwie besser handeln sollen und dies mehr und das weniger machen sollen. Ich würde sagen, es ist ganz klar ein kollektives Problem. Wir sind alle Kinder gewesen und die meisten von uns haben auch irgendwann Kinder. Und Care-Arbeit bezieht sich auch nicht nur darauf. Wir haben auch alle Eltern, die älter werden. Es gibt jede Menge andere Arten von Care-Arbeit. Und ich würde sagen, hier müssen wir auch schauen, was gibt es schon, was gut funktioniert. Schweden ist da ein ganz tolles Beispiel mit geteilter Elternzeit und geregeltem Feierabend. Weil nur wenn Väter ein genauso großes Ausfallrisiko haben wie Frauen, dann ist es wirklich so, dass wir Fortschritte machen könnten, weil dann wäre es genauso risikoreich, einen 28-jährigen Mann einzustellen wie eine 28-jährige Frau. Und da würde ich sagen, zum einen individuell entscheiden, ob man teilen möchte, dass man Kinder hat und auch wie viel. und sich dann auch mit anderen vernetzen, gucken, wie die das machen, die Männer darauf ansprechen, im Zweifel, wenn man eine männliche Führungskraft hat, sagen so, hey, wie regelst du das eigentlich mit deinen Kindern? Das wäre auch mal eine interessante Frage. Und wenn die dann sagen, die Frau holt ab, dann muss man halt sagen, ja, okay, ich bin jetzt die Frau, ich bin deine Mitarbeiterin, wie kriegen wir das denn jetzt besser hin? Und da müssen Unternehmen dann auch mehr entgegenkommen. Und ich würde persönlich sagen, es gibt wenig Mitarbeitende, die so effizient sind wie Mütter, die um 14.30 Uhr irgendwie nirgendwo abholen müssen. Weil die kriegen ihr Zeug halt einfach fertig. Ja. Und meine Mitarbeiterin ist auch Mutter zweier kleiner Mädels und ich liebe das, wie effizient sie ist. Und dass ich einfach auf jeden Fall darauf zählen kann, dass sie es hinkriegt, weil sie auch so viele andere Sachen hinkriegt in ihrem Leben. Und das war einer der Gründe, dass ich sie eingestellt habe.
Ja, und diesen Wert dürfen wir echt noch mehr erkennen. Also und vor allen Dingen dann auch nicht, was ja oft dann auch passiert, so ein bisschen es auszunutzen. Ja, also ja, in Teilzeit, das reicht ja. Und dann packt man die Leute voll wie Vollzeitmenschen und zahlt sie aber nur für Teilzeit. Das ist ja auch in anderen Branchen teilweise so ein bisschen wird es ausgenutzt. Also das darf natürlich nicht die Falle sein. Gleichermaßen, wie du sagst, wir müssen da einfach ein anderes Bild irgendwie hinkriegen. Ich weiß auch nicht, wann das so entstanden ist, dass Mütter einfach, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, aber wann ist es entstanden, dass Mütter eben nicht so stark in der Karriere sind? Also was ist so dieses... Ich weiß nicht, ich frage mich mal, wann es denn entstanden ist, dieses Bild.
Das gibt's tatsächlich schon relativ lange, aber wann es wieder verstärkt wurde, ist ganz klar in Westdeutschland, so zwischen 1950, 1970, 80. Denn in Ostdeutschland, das habe ich auch in meiner Arbeit mir angeschaut, so die Arbeitshistorie der Frauen, haben die Frauen genauso weitergearbeitet, wie sie es in den Nachkriegsjahren gemacht haben, im Krieg und in den Jahren davor, wo Frauen genauso wie Männer und leider auch Kinder in Fabriken gearbeitet haben. Mhm. Und in Westdeutschland hatten wir damals eine ganz schwierige Dynamik, die wirklich im Prinzip die Frauen zurück an den Herd gedrängt hat, weil das ein Statussymbol war, dass man es sich leisten kann, jemanden zu Hause zu haben und dann quasi nur einen Provider braucht. Und wo es jetzt genau herkommt, das konnte ich nicht zurückverfolgen, also auf jeden Fall schon ein paar hundert Jahre her, aber wann es ganz doll wieder verstärkt wurde, das war auf jeden Fall leider Westdeutschland im Vergleich zum Osten und auch zur Nachwendezeit dann.
Ja, das sehen wir auch in den Quoten, in den Führungspositionen. Ostdeutschland hat ja auch eine viel, viel höhere Quote. Da hat sich auch gerade so im Regionalen dieses Klischee nicht komplett übergestülpt, was durch die Wiedervereinigung kam. Das ist ein ganz gutes Signal. Gleichermaßen schwingt es doch über ganz Deutschland, weil einfach viele Bereiche natürlich in den ehemaligen westdeutschen Bundesländern da natürlich einfach sehr, sehr stark dieses Klischee weiter noch bespielen. Also gerade wenn wir uns Baden-Württemberg angucken, ich glaube, Bremen hat, glaube ich, am wenigsten Frauen in Führungspositionen. Also das ist schon sehr, sehr stark dort noch einfach zu sehen und zieht einfach auch das System runter. Und ja, wenn man dann in Berlin ist, dann denkt man immer so, ach, ist doch gar nicht alles halb so wild hier. Es ist doch alles locker und hier sind auch Väter auf Spielplätzen und so weiter. Aber sobald man den Berliner Raum verlässt oder vielleicht auch den ostdeutschen Raum verlässt, da verändert sich doch wirklich eine ganze Menge. Und da hat man das Gefühl, wenn man sich Strukturen anguckt, auch in Unternehmen, also ich habe teilweise Unternehmen, die haben wirklich... sie haben 45% Frauenanteil in der gesamten Organisation und haben knappe 9% in Führungspositionen. Ne? Und da hast du schon das Gefühl, du bist irgendwie in den 70ern festgehangen. Das ist wirklich sehr, sehr traurig in 2025, ohne Frage. Aber wir wollen ja nach vorne blicken. So, jetzt gibt's vielleicht, jetzt stelle ich mir einfach mal so eine Frau vor, die... Also, ne, vielleicht 25, 30, was auch immer, aber jung ist und möchte, ist so ein bisschen hin und her gerissen, Führungsposition oder doch lieber erstmal Karriereplanung und so weiter. Was ist dein Tipp, wenn Frauen gerade so in diesen Phasen sind, wo vielleicht einfach viele Optionen oder viele mögliche Wege im Kopf rumschwirren und natürlich da auch da Entscheidungen dazu gehören? Was empfiehlst du denen?
Für ihre weitere Karriereplanung oder allgemein?
Ja, vielleicht so gibt's da eine Message. So, wenn ich vielleicht so überlege, will ich lieber Karriere oder lieber Kind? Das ist ja oft, was leider sich noch so ein bisschen durchzieht. Was empfiehlst du? Da gibt's da irgendwas, wo du sagst, mach das oder mach das? Oder gibt's eine Botschaft, die erstmal für alle gilt?
Ich glaube, die einzige Botschaft, die für alle gilt, ist, dass du deinen eigenen Weg finden musst. Und das Wichtigste ist dabei, dass man ganz klar trennt zwischen was möchte ich und was denke ich, was ich möchte, weil andere Leute das von mir erwarten. Und da haben wir natürlich immer noch das Problem, dass Frauen sehr viel dafür belohnt werden, wenn sie Erwartungen erfüllen. Deutlich mal mehr noch als Jungs oder Männer. Und da würde ich mich persönlich hinsetzen und beispielsweise Journaling betreiben und schauen, hey, was sind die Dinge, die mich wirklich glücklich machen? Und dann auch wieder schauen, wie machen es andere? Vielleicht, wie hat es meine eigene Mutter gemacht? Wie macht es eine Frau, die ich bewundere? Und dann selber gucken, was könnte mein Weg da sein? Aber um ehrlich zu sein, das ist so eine individuelle Entscheidung, dass ich da kein Patentrezept mit auf den Weg geben mag.
Ja, aber das ist ja schon fast ein Patentrezept, sich mit sich selbst beschäftigen. Was will ich eigentlich wirklich? Ich glaube, das ist so die wichtige Message, immer wieder zu gucken, auch was du gerade gesagt hast. Was sind Narrative, die von außen auf mich gestülpt werden und will ich das überhaupt? Und da zu differenzieren, was will ich wirklich? Und gerade so in diesen jungen Jahren ist das ja Gold wert, diese Persönlichkeitsentwicklung zu machen und sich zu überlegen, was will ich denn eigentlich? Vielleicht auch was auszuprobieren, vielleicht auch trotzdem mal die Führungsposition auszuprobieren, wenn sie da ist, auch wenn ich vielleicht denke, dass ich in 3, 4 Jahren vielleicht doch Kinder kriegen will. Trotzdem, das ist so ein bisschen meine Botschaft, die ich oft sage, probiert die Dinge aus, du entscheidest dich ja nicht für immer, gut fürs Kind schon, aber für die anderen Dinge, da kann man ja probieren und dann probiert mir was anderes. Ja, aber so dieses Reinschnuppern, jede Entscheidung darf auch ein Reinschnuppern sein. Und ich glaube, so, und das ist ja auch ein Weg der Persönlichkeitsentwicklung, manchmal Dinge einfach mal auszuprobieren. Mhm. Ich habe noch 3 letzte Fragen an dich. Und zwar Lieblingsort zum Arbeiten. Ich habe jetzt gehört, bist du in Dubai auch direkt?
Mhm. Ja, genau. Lieblingsort zum Arbeiten, definitiv mein Schreibtisch am Fenster mit Blick über Dubai. Wow. Ich wohne so, dass ich sehr viel Wasser sehen kann, sehr viele schöne Bauten. Wir wohnen im 30. Stock mit Balkon und Vollverglasung, so der Klassiker. Und da kann ich tatsächlich ganz gut arbeiten.
Das stelle ich mir auch gerade vor. Ich glaube, ich mache mir so eine Tapete hier, so wie du das gerade beschrieben hast. Das klingt richtig toll.
Ich schicke ein Foto.
Sehr gern. Das letzte Buch, was du gelesen hast, vielleicht bei dir Korrektur, aber vielleicht hast du noch was anderes gelesen.
Ja, ich glaube, ich habe kein Buch so häufig gelesen wie mein eigenes. Aber was ich auf jeden Fall geliebt habe zuletzt, war Let Them von Mel Robbins, eine der bekanntesten Podcasterinnen. Und einfach ein Must-Read für Führungskräfte, egal ob Männer oder Frauen. Und auch für alle, die sich fragen, warum bin ich eigentlich ab und zu unglücklich, was ja gefühlt jeder Mensch ist. Ich bin ein großer Mel Robbins-Fan und Let Them war auf jeden Fall super.
Oh, mega. Das steht bei mir auf der Liste, habe ich noch nicht gelesen, aber ist ganz weit oben. Oh, sehr gut. Du hast es nochmal bestärkt. Eine Sache, die dich sofort entspannt.
Ich würde sagen, mit meinem Mann abends in den Stall fahren und das Pferd grasen lassen. Hier in Dubai haben wir den Luxus und das ist einfach richtig schön, wenn das Pferd dann glücklich vor sich hin grast und mein Mann und ich einfach quatschen über den Tag und über die Woche und über das Leben. Da kann ich mich sehr gut entspannen. Und ansonsten natürlich, ich gehe super gerne schwimmen. Ich war auch eben vor der Podcast-Aufnahme noch schwimmen, weil wir haben jetzt tagsüber über 40 Grad. Da kann man eigentlich auch nicht viel anderes machen, als schwimmen zu gehen. Und da kann ich auch sehr gut entspannen.
Oh ja, das klingt gut. Sehr gut. Cool. Lieben Dank, Kim. Das waren sehr, sehr wertvolle Insights. Und ich finde es so, so spannend, dass sich auch viel, was man so in anderen Branchen hört, auch nochmal jetzt nochmal faktischer nochmal bestätigt ist und wir damit einfach ein weiteres Werk haben, was wirklich richtungsweisend ist, warum es wichtig ist, genau da aufzuräumen und vor allen Dingen mutig voranzugehen. Also vielen, vielen Dank für deine Arbeit.
Sehr gerne. Vielen Dank. Ich würde an der Stelle gerne noch betonen, das Buch ist, ich möchte damit kein Geld verdienen, es ist kostenfrei zum Download erhältlich. Ich denke mal, du wirst den Link in die Shownotes machen. Das heißt, wer Interesse hat, kann es sich einfach kostenfrei runterladen, all die Jahre Arbeit for free. Das Kapitel 7 ist die Zusammenfassung für alle, die keinen Bock auf 300 Seiten haben. Und auf meiner Homepage gibt's auch eine Executive Summary für die Eiligen.
Mega, was für ein Zugang. Wir packen auf jeden Fall den Link da rein, weil das ist natürlich auch nochmal was, sich nochmal das Vertiefen zu anzueignen und für sich dann natürlich nochmal zu reflektieren. So, so wertvoll. Also lieben Dank für dieses Geschenk, das du der Welt einfach damit gibst. Und vielen, vielen Dank auch, dass du dabei warst. Und ich hoffe, du konntest ganz viel für dich auch nochmal reflektieren, mitnehmen, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Bestätigung finden, dass Dinge nicht so sein müssen, wie sie vielleicht aktuell sind. Und dass du vor allen Dingen nicht an dir zweifelst, sondern hinterfrag das System, wo du gerade bist. Und was du mitgenommen hast, darfst du super, super gern auch in den Chat oder bei Spotify direkt in die Kommentare packen. Freuen wir uns sehr. Und wir sagen Danke. Kim und ich sagen Danke.
Vielen Dank. Ein allerletztes Yes zu allem, was du gesagt hast.